Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lese ich uns die Geschichte von der Kreuzigung Jesu, wie sie beim Evangelisten Lukas im 23. Kapitel aufgeschrieben ist. Wir wollen uns dazu bitte erheben. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser ist ein gerechter Mensch gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Herr, öffne unsere Ohren, dass wir hören. Öffne unsere Augen, dass wir sehen. Öffne unsere Herzen, dass wir dich aufnehmen. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, das Volk stand da und sah zu. Nein, die Menschen schauten nicht etwa angeekelt weg. Sie schauten zu. Sie nahmen wahr, was da geschah. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes die Augenzeugen dieses Geschehens. Seit der Erfindung der Tagesschau sind wir wohl alle mehr denn je ein Volk von Zuschauern geworden. Und wir schauen zu, wenn die Bomben in der Ukraine fallen. Wir schauen zu, wenn Menschen in Afrika verhungern. Wir sind live dabei, wenn Menschen in langen Flüchtlingstrecks versuchen, ihr Leben zu retten. Und so heißt es auch von dem Volk damals: Das Volk stand da und sah zu. Eine Haltung, die wir alle nur zu gut kennen. Wir alle sind immer wieder fast täglich solche, die zuschauen, wenn etwas Schlimmes passiert. Die Frage ist aber: Was macht das denn mit uns? Wie geht es uns mit dem, was wir da sehen, wenn wir zuschauen? Ich möchte gerne mit Ihnen heute Morgen einige Zuschauerreaktionen betrachten, Denn diese Geschichte von der Kreuzigung Jesu wurde vom Evangelisten Lukas so gestaltet wie eine Sammlung von Zuschauerreaktionen. Die erste: Zunächst befragt Lukas die Oberen des Volkes. Was meinen Sie denn zu der Hinrichtung des Galiläers Jesus? Einige Oberen des Volkes sprachen: Er hat anderen geholfen, man erzählt sich die sagenhaften Dinge von ihm. Aber wenn er wirklich etwas kann, wenn er wirklich Gottes Sohn sein will, dann soll er es jetzt beweisen und sich selbst helfen. Wissen Sie, uns interessieren Tatsachen und nicht so sehr großspurige Worte. Meinen Sie denn wirklich, der Sohn Gottes, der Herrscher der Welt, würde so daherkommen und so enden wie dieser Galiläer da? Nein, nein. Nein, lieber, wir helfen uns nicht selbst. Und uns helfen keine Träumereien vom Reich Gottes. Wir brauchen Fakten. Und Fakt ist, dieser da kann nicht wirklich etwas. Das sehen Sie doch gerade. Die Oberen des Volkes haben ganz bestimmte Vorstellungen und Ansprüche an den Retter ihres Lebens, die Jesus ihnen so wohl nicht erfüllt. Jesus passt nicht in ihre Vorstellungen von einem Retter und einem Helfer ihres Lebens. Und deshalb finden sie jetzt den Beweis. Dieser Jesus, der kann nicht wirklich etwas. Oder hat er ihnen schon mal geholfen? Er kann doch noch nicht einmal sich selbst helfen. Als zweites befragt Lukas die Soldaten, die dort ihre Befehle ausführen. Und sie? Was meinen Sie denn zur Hinrichtung dieses Galiläers Jesus? Einer der Soldaten war bereit zu antworten und meinte: Wir tun hier nur unseren Job. Wir tun einfach, was man von uns verlangt. Keine Ahnung, was das da für einer war. Ein anderer fügt hinzu: Das war doch nur so ein armer Spinner. Der König der Juden, der König der Welt, dass ich nicht lache. Der König der Welt sitzt in Rom und er ist auch der König der Juden. Das bekommt dieser Galiläer jetzt ziemlich heftig zu spüren. Diese religiösen Schwärmer haben eben noch nicht so ganz kapiert, wer hier auf dieser Welt eigentlich das Sagen hat und wie das Leben hier auf dieser Welt so funktioniert. Hätte er wirklich die Macht eines Königs, dann hätte er sich selbst helfen können, ist doch klar, oder? Der Soldat, dessen Leben sich in den harten Bahnen von Macht und Hierarchie, von Druck und Gegendruck, von Schlag und Gegenschlag vollzieht, dieser Soldat kann mit Jesus nichts anfangen. Ein Mensch, der sein Leben einfach nur versteht als eine lange Kette von Aktion und Reaktion, von Ursache und Wirkung, der bleibt ganz einfach blind für den Schöpfer, der etwas ganz Neues schafft, der diesen engen Rahmen durchbricht, etwas ganz Neues an den Tag bringt, wenn er sagt: Siehe, ich mache alles neu. Und ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wer nur in diesen einfachen Mechanismen des Lebens denkt, der wird etwas wirklich Neues in dieser Welt nicht entdecken können. Und dem wird es schwerfallen, geschenkte Gnade, unbegründete Gnade, einfach so akzeptieren zu können. Sich ein lebensbestimmendes Geschenk einfach machen zu lassen. Machen zu lassen, was keinen Grund und keine Veranlassung bei mir und meinen Taten findet. Ich verstehe diesen Soldaten als einen, der den Prozess der Überwindung seiner Welt nicht erkennt, weil er dazu noch selbst überwunden werden muss. Bewegend sind nun auch die Reaktionen von Menschen, die ein ganz ähnliches Schicksal erleiden wie Jesus selbst. Solche, die wissen, wovon sie reden. Lukas lässt auch als drittes andere zum Tode Verurteilte zu Wort kommen. Und was meinen Sie zur Hinrichtung des Galiläers? Einer, der selbst an Händen und Füßen gefesselt, der an Händen und Füßen genagelt ist, der ganz und gar gefangen ist, antwortet noch kurz vor seinem Tod: Er soll mir persönlich helfen. Wenn er etwas kann und wenn er der Retter Gottes für mein Leben ist, dann soll er auch mir helfen. Wo zeigt sich seine Hilfe denn schon in meinem Leben? Was bist du denn für ein Gott, der das einfach so zulässt, dass mein Leben vor die Hunde geht? Ein zweiter, der ebenfalls völlig gefangen, an Händen und Füßen festgenagelt ist, fällt ihm ins Wort: Pass auf, was du da sagst. Du hast keine Ansprüche an Gott. Er ist dir zu gar nichts verpflichtet. Sieh doch ein, dass nicht du Gott anzuklagen hast, sondern du selbst ein Angeklagter bist, der nun erleidet, was er selbst heraufbeschworen hat. Jesus, denke an mich. Behalte mich in deinem Gedächtnis. Lass mich nicht untergehen in der Masse der Schuldigen. Schenke mir einen Gedanken deiner Liebe, wenn du in dein Reich kommst. Und schließlich muss Lukas ein paar Schritte weggehen vom Ort des Geschehens, um auch die zu interviewen, die zu den allerengsten Vertrauten des hingerichteten Galiläers gehören, seine sogenannten Jünger und Nachfolger. Sie stehen abseits, ein Stück in der Ferne, gerade so, dass sie noch alles mitbekommen können. Und Lukas fragt seine Nachfolger: Und Sie, was meinen denn Sie zum Tode Ihres Freundes? Schweigen. Entschuldigen Sie bitte, könnte ich von Ihnen auch etwas erfahren, was Sie zur Hinrichtung Ihres Freundes, diesem Galiläer, dort meinen? Keine Antwort. Die Freunde Jesus sind in dieser Geschichte die einzigen, die ganz ohne Worte bleiben. Kein Kommentar. Sie stehen abseits in der Ecke. Vielleicht stehen sie auch mit dem Rücken zur Wand, weil auch ihnen dieses immer wieder geforderte "Hilf dir selbst, beweise dich", weil auch ihnen das ganz schmerzlich fehlt. Vielleicht sind sie stumm, weil auch sie keinen Beweis in ihren Händen halten und weil ihr Glaube vergeblich auf ein solches Zeichen der Stärke Gottes gerade jetzt wartet. Die weitere Geschichte zeigt: Jesus selbst wird seinen Freunden nachgehen, wird ihnen noch einmal die Augen öffnen für das, was auf Golgatha geschah. Und dann, aber erst dann, werden sie, wie der Hauptmann unter dem Kreuz, anfangen, Gott zu loben. Natürlich bleibt jetzt die Frage: Was meinen denn Sie? Was meinen denn Sie, liebe Gemeinde, zum Tode des Galiläers am Kreuz? Schwierige Geschichte. Selbst die Theologen streiten sich ja heute noch. Lassen Sie uns eine Antwort finden in dem, was Jesus am Kreuz selbst sagt. Denn Lukas lässt auch Jesus in seiner Geschichte zu Wort kommen. Er berichtet uns drei Worte Jesu am Kreuz. Das erste Wort gleich zu Anfang: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus bittet am Kreuz, an dem Ort, wo Schuld und Sünde, wo menschliches Versagen und blanker Hass sein tödliches Ziel erreicht haben, an diesem Ort bittet Jesus um Vergebung. Er bittet um Vergebung und das heißt doch um Aufhebung des Zusammenhangs von Schlag und Gegenschlag, von Schuld und Strafe. Damit wird deutlich, was hier am Kreuz geschieht. Jesus erhebt die Welt aus den Angeln. Er hebt die Welt aus ihren altbewährten Angeln, in denen er selbst diesen Zusammenhang durchbricht. Mein Tod, das Ergebnis eures Tuns und Handelns. Mein Tod, das Ergebnis eures Planens und eures Wollens. Mein Tod, das Ergebnis eures Lebens, lastet nicht auf euch und zieht euch nicht in die tödliche Verantwortung. Jesus bittet am Kreuz um Vergebung. Damit zeigt er den Sinn dieses Geschehens. Dieses Kreuz ist das sichtbare Zeichen unserer Schuld. Aber es wird zum sichtbaren Zeichen der Vergebung durch Jesu Fürbitte: Vater, vergib ihnen. Das zweite Wort, das Jesus sagt: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das sagt er zu einem, der ihn bittet, an ihn zu denken, ihm einen Gedanken seiner Liebe zu schenken. Mich bewegt dieses Wort heute. Nicht morgen, nicht irgendwann nach aller Zeit einmal, sondern heute. Heute bekommt der Anteil an der Vergebung. Heute bekommt der Anteil an einem befreiten neuen Leben, der dem Mann am Kreuz darum bittet. Hier darf und kann sich jeder, und zwar heute, die Befreiung seines Lebens holen, und zwar mitten in der Gefangenschaft und Trauer, mitten in dem Leid und der Bedrohung des Lebens, mitten in dieser Situation, wo deine Lebensmöglichkeiten am Ende sind. Der reumütige Verbrecher, er wird qualvoll sterben. Aber dieses leidvolle Geschehen wird nicht das letzte sein. Und das Urteil, das dort an ihm vollstreckt wird, wird nicht das letzte Wort über seinem Leben sein. Das letzte Wort spricht Jesus schon heute zu ihm. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und schließlich das dritte Wort Jesu am Kreuz: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jesus, er stirbt so, wie er gelebt hat, in der Hingabe an seinen Vater. Diese Hingabe an den Vater ist der Weg, der ihn zu einem neuen Leben führt. Er gibt sich dem hin, der allein sein Leben bewahren kann. Die Oberen fordern Fakten, Beweise, wie alle anderen auch. Jesus aber legt sein Leben in die Hand dessen, der unsichtbar und ohne den Verstand befriedigende Zeichen der Herr über Leben und Tod ist. Die Menschen schlagen an ihre Brust und kehren um. Ein heidnischer Hauptmann beginnt, Gott zu loben. Sie alle merken auf ihre Weise, spüren den unendlichen Abstand zu Jesus. Sie erkennen ihre eigene Existenz als Sünder. Als Zuschauer sind sie gekommen und als Erschütterte über ihr eigenes Leben gehen sie wieder weg. Kreuz auf Golgatha, das heißt, aus Zuschauern werden solche, die begreifen, dass es auf Golgatha um mein eigenes Leben geht. Und wenn wir uns heute diese uralte Geschichte wieder vor Augen führen, dann doch deshalb, weil dort auf dem Hügel das Urteil über die Schuld, das Urteil über das Versagen meines und deines Lebens vollstreckt wurde. Vater, vergib ihnen. Diese Bitte begreift auch mein Leben mit ein. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Diese Zusage, sie gilt jedem, der den Kreuzestod Jesu in Anspruch nimmt und ihn bittet: Herr, denke an mich, begreife mich ein, wenn du diesen Weg in ein neues Leben gehst. Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie uns nicht stumm bleiben im Angesicht dieser grausamen Geschichte, sondern Jesus am Kreuz bitten: Herr, gedenke doch auch an mich. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.